Guten Morgen, ihr Lieben. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das aufgrund des Videos erkannt hättet, worum es heute geht. Da gab es ehrlich gesagt nicht ganz so viel, wie soll man sagen, auf Neudeutsch sagt man Hinweise, worum es heute tatsächlich geht. Aber es hat auf jeden Fall was miteinander zu tun. Und wir tauchen heute auf jeden Fall nochmal ein in das Alte Testament. Und beim Alten Testament ist es ja auch immer so, und ich glaube, das ist auch bei dem Text so, den wir uns heute anschauen, da steht schon, Obadja 1, dass man den liest und sich denkt, boah, was hat dieser Text mir bitte heute zu sagen? Und es gibt aber eben das Privileg vielleicht oder auch die Herausforderung, wenn man sich so einen Text vornimmt und als Simon mich gefragt hat, welchen Text nimmst du, habe ich mir gesagt, okay, wo kann man auch eine gute Geschichte dazu spielen? Obadja passt ja, dass man... Das ist jetzt dann in dem Fall meine Herausforderung gewesen, sich damit auseinandersetzen muss, was bedeutet dieser Text und sich darin so ein bisschen vergraben muss, weil man, wenn man diesen Text isoliert anguckt, muss ich euch ehrlich sagen, dann fällt es mir schwer, da irgendwas rauszuziehen. Ja, es geht, ich kann es schon mal ein bisschen vorausnehmen, es geht, hauptsächlich geht es um Gericht. Ja, Gott sagt, ich werde ein Volk, die Edomiter, werde ich vernichten. Und was hat es damit auf sich? Was hat das mit uns heute zu tun? Aber wenn wir da tiefer einsteigen und uns da auch die Vorgeschichte anschauen und dann auch wieder ins Neue Testament springen, dann sehen wir, wie Gottes Plan sich Stück für Stück entfaltet und was dahinter steckt. Und das ist für heute ja auch mein Gebet, dass wir in diesen Text einsteigen, der sicher nicht einfach ist, aber dass wir daraus wirklich erkennen dürfen, wer Gott ist, dass Gott auch ein gerechter Gott ist und dass Gott aber auch ein souveräner Gott ist, der die Geschichte lenkt, der die Welt in seiner Hand hat. Und ja, wir haben es heute auch so schön gesungen, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Was bedeutet das? Dass wir quasi in Gottes Wort verwurzelt sind, dass wir uns darin bewegen, dass es irgendwo wie so ein Zuhause ist. Und das wünsche ich uns auch, dass das auch heute passiert. Und die Verheißung, die dann darauf liegt, ist auch, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und wenn wir uns in dem Wort Gottes verwurzeln, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dann darf unser Glauben wirklich ein tiefes geistliches Fundament haben. Und das wünsche ich uns heute Morgen. Ja, wir steigen einmal ein. Und das war schön, dass das Video uns schon so ein bisschen mit reingenommen hat, eingestimmt hat. Also wir reisen jetzt schon ein paar Jahrhunderte, über Jahrtausende zurück. Ne? Wir befinden uns hier in der Zeit 848 bis 841. Das ist so ungefähr, wo man denkt, dass da hat Obadja nicht gelebt, der hat länger gelebt, aber wo er gewirkt hat, worin diese Prophezeiung dann mündet. Ja, und wir sind jetzt hier wieder in Israel, der eine oder andere kennt diese Karte schon mal. Ich hatte schon mal eine Predigt auch über Hosea zum Beispiel gehalten, da ist sie auch aufgetaucht. Und dieses Mal geht es einfach nicht um dieses Lilane und dieses Grüne, sondern es geht hier um Edom. Ja, da ist dieser Pfeil, der dahin zeigt, also dieses Bergland Edom und die Edomiter, die in diesem Land leben. Ja, das heißt, unterhalb des Toten Meeres nennt man auch Salztal. Und ja, die Edomiter stammen tatsächlich von Esau ab, also da ist schon mal der erste Hinweis. Und die wurden aber dann auch, ist quasi ein Brudervolk, aber gehört eben nicht zu diesem Volk Israel. Und die wurden auch von König David unterworfen, aber zu der Zeit, wo das jetzt spielt, haben die sich so ein bisschen davon abgekoppelt und sind eben ein eigenständiges Volk. Und obwohl, oder vielleicht auch weil sie das Brudervolk von Israel sind, das von Jakob abstammt, gibt es da immer und immer wieder Konflikte. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wer dieser Obadja ist, der jetzt diese Prophezeiung schreibt. Obadja schreibt dieses Buch und das Buch ist tatsächlich das kürzeste Buch im Alten Testament. Also man kann es leicht überblättern, wenn man hier durchguckt. Es ist zwischen Amos und Jona. Das ist meistens nur eine Seite, das heißt, man kann es ganz schnell überblättern. Das heißt also, einer der 12 sogenannten kleinen Propheten. Und genau, wer war er? Und so viel weiß man gar nicht über ihn tatsächlich. weil eigentlich nur das über ihn bekannt ist, was in diesem kurzen Abschnitt steht. Es gibt verschiedene Vermutungen, wer er noch sein könnte, aber das ist eigentlich alles nicht ganz so gesichert. Und er wirkte eben in der Zeit des Königs von Joram und vor allem in Juda, also in diesem unteren Teil des Königreichs Israel, das zu der Zeit eben geteilt wurde, wie man jetzt in der vorherigen Folie sehen konnte. Und Obadjas Hauptaufgabe ist eigentlich, Gericht anzukündigen über die Edomiter, also über dieses Brudervolk, das von Esau abstammt. Und wir tauchen jetzt nochmal ein in diese Geschichte von Jakob und Esau und gehen da auch nochmal geschichtlich ein bisschen weiter nach vorne, damit wir auch verstehen, wo das Ganze herkommt. Ja, das Video hat uns schon gut mit reingenommen. Da gibt es eine gewisse Rivalität und das möchte ich jetzt an der Stelle auch nochmal ein bisschen weiter erläutern und rausarbeiten. Wer dem folgen möchte, in 1. Mose 25, da beginnt diese ganze Geschichte von Jakob und Esau, also schon sehr früh in der Bibel. Da steht, 1. Mose 25, ab Vers 19, dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak und Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Da sprach sie, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich am ganzen Leib wie ein haariger Mantel und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Ja? Das heißt also, diese Rivalität, die fängt schon viel früher an, die fängt schon im Mutterleib an. Ja, das ist spannend, dass es da schon irgendwie zu Konflikten kommt und das ist eben das, was sich dann durchzieht, was sich dann über Jakob und Esau und dann aber auch über die Völker, die aus diesen beiden entspringen, also einmal Edom und Israel, dann auch fortsetzt. Und dann einige Zeit später, wie das so schön im Video war, bekommt Jakob noch eine Verheißung, und zwar eine sehr große Verheißung. Da steht in 1. Mose 28, ab Vers 13, und siehe, der Herr sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen, also deinen Nachkommen, geben. Und dein Same soll werden wie der Staub auf der Erde, also sehr, sehr viele, und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten und dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Das heißt also, Jakob bekommt diese sehr, sehr starke Zusage, diese Verheißung von Gott. Warum? Gute Frage. Auf jeden Fall ist es so. Wir nehmen das mal mit. Und da kann man jetzt noch viel zu Jakob und Esau sagen und ich habe das versucht jetzt mal zu konsensieren, die zwei Brüder. Weil wenn wir das alles uns nochmal anschauen würden, dann würden wir lange brauchen und dann würde ich meine Zeit auch weit überschreiten. Aber ich habe mal versucht, das so ein bisschen rauszuarbeiten, diese Gegensätze dieser beiden Brüder. Ja, man merkt schon, okay, der eine kommt raus und ist irgendwie sehr behaart und von Jakob wird eben gesagt, dass er eher glatte und weiche Haut hat, zum Beispiel, ne? Ein Merkmal. Esau ist auf der einen Seite der Erstgeborene, Jakob ist der zweite Sohn, ja, aber der sich so ein bisschen schon an der Ferse festhält, das heißt also schon, er macht dem Erstgeborenen, dem Esau, schon auf jeden Fall Konkurrenz, schon bei der Geburt. Über Esau kann man sagen, dass er sehr impulsiv handelt, ne? Man hat das vorhin auch gesehen, so, ich habe Hunger, ich sterbe fast, ich glaube nicht, dass er fast gestorben wäre, aber ich brauche das jetzt, deswegen ist mir eigentlich alles andere egal. Erstgeburtsrecht, kein Problem, kriegst du, Hauptsache, ich habe was zu essen. Der Jakob hingegen, der ist eher ruhig, kalkuliert, strategisch, man könnte auch sagen hinterlistig. Esau ist ein Jäger, der viel draußen Zeit verbringt, ja, der seinem Vater dann immer wieder gutes Fleisch mitbringt und deswegen auch entsprechend beliebt ist bei seinem Vater. Jakob auf der anderen Seite ist sehr häuslich, hilft seiner Mutter und ist entsprechend der Liebling seiner Mutter. Genau, und dann geht es weiter, die werden älter und dann wird auch berichtet, dass zum Beispiel Esau sich zwei Frauen von einem anderen Volk nimmt, von den Hethitern. Jakob auf der anderen Seite geht quasi zu seinem Onkel und findet dort Rahel, für die er 7 Jahre arbeitet. Dann wird er betrogen und muss nochmal 7 Jahre für Rahel arbeiten. Und was das aber auch ausdrückt quasi, ist, dass Esau sich eine Frau aus einem anderen Volk nimmt, hat auch den Hintergrund, dass das auch meistens eigentlich fast immer im Alten Testament bedeutet hat, diese anderen Völker, die hatten auch andere Götter. Und das heißt also, da kam dann auch dieses Thema rein, dass fremde Götter Einzug gehalten haben in diese Familie. Das heißt also, auch da macht sich der Ungehorsam Esaus Gott gegenüber, aber auch seinen Eltern gegenüber bemerkbar. Und da gibt es eben auch noch diesen Unterschied, dass Jakob berufen ist, Esau aber nicht. Und über Jakob wird eben auch berichtet an einer Begebenheit, wo er wirklich so kämpft mit einer Gestalt, mit dem Engel des Herrn. Das ist eine sehr, sehr interessante Erzählung auch. Und die kämpfen die ganze Nacht. So, und dann quasi bekommt Jakob auch einen Schlag auf die Hüfte und ist entsprechend auch verletzt und spricht aber dann zu dieser Gestalt: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Ja? Also Esau verschleudert diesen Segen, das Erstgeburtsrecht, für einen Linsengericht und Jakob ist derjenige, der darum kämpft, der sich so dran festkrallt am Segen Gottes. Und was man hier sehen kann, ist, dass die beiden nicht pauschal gut und böse sind. Ne? Man kann sagen, okay, vielleicht hat Jakob ist ein bisschen gehorsamer, aber Jakob ist auch ziemlich hinterlistig und betrügt eben ja auch am Ende Esau und seinen Vater um dieses Erbe. Er schleicht sich das Erbe entsprechend. Und so ist es, dass aus Esau Edom entsteht und aus Jakob dieses Volk Israel. Und diese Rivalität zwischen den beiden Brüdern, die setzt sich immer und immer weiter fort. Das heißt also, dass das Volk Edom, das sitzt da auf seinem Berg, sage ich mal so, und tut auch diesem Volk Israel immer und immer wieder Leid an. Und in diese Situation, müssen wir jetzt das mal reinversetzen quasi, spricht eben dieser Prophet Obadja. Also Jakob und Esau sind schon lange tot und aus ihnen ist eben ein großes Volk entstanden. Und es ist auch so, dass das Volk Israel dann vor kurzem überfallen wurde, auch von den Philistern und von den Arabern, und dass das Volk Edom sich eben auch an diesem Überfall beteiligt hat. Und in diese Situation spricht jetzt Obadja in unserem Text. Ich lese den einmal vor. Dies aber ist die Offenbarung an Obadja. So spricht Gott, der Herr, über Edom. Wir haben eine Botschaft gehört vom Herrn, und ein Bote wurde damit an die Völker entsandt. Auf, lasst uns aufbrechen zum Krieg gegen sie. Siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Völkern. Sehr verachtet bist du, spricht er zu Edom. Der Hochmut deines Herzens hat dich verführt, weil du an den Felshängen wohnst, in der Höhe thronst und in deinem Herzen sprichst: Wer wird mich zur Erde hinunterstoßen? Wie ist aber Esau durchsucht? Wie sind seine verborgenen Schätze ausfindig gemacht worden? Alle deine Bundesgenossen haben dich an die Grenze zurückgeschickt, getäuscht, überwältigt haben dich die Männer, mit denen du Frieden hieltest, die dein Brot aßen, haben dir Schlingen gelegt. Es ist keine Einsicht in ihm. Werde ich, spricht der Herr, an jedem Tag nicht die Weisen aus Edom vertilgen und die Einsicht vom Gebirge Esaus? Und deine Helden Teman sollen den Mut verlieren, damit jedermann ausgerottet wird bei dem Gemetzel auf dem Gebirge Esaus. Wegen der Grausamkeit gegen deinen Bruder Jakob soll dich Schande bedecken. Und du sollst auf ewig ausgerottet werden, an jenem Tag, als du dabei standest, an dem Tag, da Fremde dein Hab und Gut wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und das Los über Jerusalem warfen, da warst du auch wie einer von ihnen. Du sollst aber deine Lust nicht sehen am Tag deines Bruders, am Tag seines Unheils und sollst dich nicht freuen über die Kinder Judas am Tag ihres Untergangs. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker, wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Denn gleich wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, so sollen alle Heidenvölker beständig trinken. Sie sollen trinken und schlürfen und sein, als wären sie nie gewesen. Am Ende der Zeit, aber auf dem Berg Zion wird Errettung sein und er wird heilig sein und die vom Haus Jakob werden ihre Besitzungen wieder einnehmen. Und das Haus Jakob wird wie ein Feuer sein und das Haus Josef eine Flamme, aber das Haus Esau wird zu Stoppeln werden und jene werden sie anzünden und verzehren, sodass dem Haus Esau kein Überlebender übrig bleibt. Denn der Herr hat es gesagt. Und es werden Befreier auf den Berg Zion hinaufziehen, um das Gebirge Esaus zu richten. Und die Königsherrschaft des Herrn wird dem Herrn gehören. Ja, merkt ihr jetzt, was ich gesagt habe am Anfang? Ist das jetzt so ein Text, wo ihr sagt, so super, toll, da kann ich jetzt richtig viel mitnehmen für meinen Alltag und das direkt anwenden? Ist nicht ganz so. Also bei mir zumindest, da tun sich so einige Fragen auf tatsächlich. Und vielleicht geht es euch auch so. Das Schöne ist, dass ich jetzt hier noch nicht meine Predigt beende, sondern ich hoffe, dass ich da auch noch ein bisschen Licht ins Dunkel reinbringen kann. Ja, aber man merkt schon, es ist eine sehr angespannte Lage. Ich habe es vorhin schon erzählt, ja, das Volk Israel wird überfallen und die Edomiter beteiligen sich eben daran und darauf reagiert dann Obadja eben mit dieser Gerichtsbotschaft und die ist auch ziemlich vernichtend. Dieses Volk Edom soll quasi komplett vernichtet werden aufgrund seiner Bosheit. Und demgegenüber steht aber das Volk Gottes und dem gilt eben die Verheißung und die wird ja von Gott gesegnet und wird weiter bestehen. Und diese Gerichtsankündigung, die hat sich auch später erfüllt. Das kann man auch in der Geschichte dann nachlesen. Also von den Edomitern ist heute schon gar nichts mehr übrig, aber schon einige Zeit später werden die eben von einem israelitischen König, dem König Amasja, geschlagen. Das kann man auch nachlesen in 2. Könige 14 und 2. Chronik 25. Und auch der Prophet Maleachi, also auch einer der kleinen Propheten, bestätigt, dass von den Edomitern nicht mehr viel übrig ist. Da steht in Maleachi 1, Vers 3, Edom und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen in der Wüste gegeben. Das heißt, ziemlich vernichtendes Urteil über dieses Volk Edom und eben auch dann tatsächlich die Ausführung dessen. Ich habe mal versucht, so meine Fragen da auch mit reinzubringen und vielleicht sind es auch Fragen, die euch an der Stelle bewegen. Das eine ist, ist es vielleicht nicht unfair, dass Gott Edom verwirft und Israel die Verheißung bekommt? Israel hat auch einiges falsch gemacht, auf jeden Fall. Ne? Also, dass Edom bösartig ist, da müssen wir auch nicht drüber sprechen. Aber irgendwie scheint das doch unfair zu sein. Zweite Frage, inwiefern ist Esau für das Schicksal der Edomiter verantwortlich? Ja, nur weil Esau jetzt da dieses Linsengericht gegessen hat, ist dieses ganze Volk eben auch dem Untergang geweiht? Nächste Frage, ist das Volk Israel wirklich so viel besser als das Volk Edom? Und nächste Frage, was ist denn mit uns? Was macht das jetzt mit uns, die wir weder zum Volk Edom, die gibt es auf jeden Fall nicht mehr, noch zum Volk Israel, ich gehe davon aus, die meisten von uns gehören nicht zum Nachfahren von Jakob, ich weiß es natürlich nicht, aber was ist denn mit uns? Und da an der Stelle ist es spannend, dass wir auch ins Neue Testament springen können und da auch fündig werden. Und das ist das Schöne, dass quasi sich auch die Bibel an der Stelle ein Stück weit selbst auslegt und dass wir nicht selber die ganze Zeit grübeln müssen, sondern dass wir auch da eine Hilfestellung haben. Und wir dürfen jetzt einmal einige Zeit vorspringen, auch in der Bibel vielleicht vorblättern, wenn ihr möchtet, zu Römer 9. Und ich werde da jetzt einzelne Abschnitte rausnehmen. Ich werde jetzt nicht alles jeden einzelnen Vers durchgehen, aber doch den einen oder anderen Bezug, der jetzt auch hergestellt wird, eben zu Obadja bzw. zu Edom und dem Volk Israel herstellen. Da steht in Römer 9, Vers 4, die Israeliten sind es, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Also was haben sie bekommen? Sohnschaft, Herrlichkeit, Bündnisse, Gesetzgebung, Gottesdienst, Verheißungen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, was das jetzt alles ist, aber wir können festhalten, es ist sehr, sehr viel, was Gott seinem Volk Israel verheißen hat. Und es wird aber auch nicht weiter erklärt. Es ist einfach so. Gott hat es so bestimmt. Und jetzt kommen wir zu der Frage, ist es nicht vielleicht ungerecht? Ist das unfair, dass jetzt Israel diese Zusage bekommt und Edom nicht? Und dazu schreibt Paulus, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Und dann kommt ein typischer Ausdruck von Paulus, das sei ferne. Also das verwirft er oder das dem ist nicht so. Ja. Dann geht es weiter, Römer 9, Vers 15, denn zu Mose spricht, der, wenn ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zu Ehre, das andere zu Unehre zu machen? Ja. Auch ganz schön harte Worte. Und wir können aber festhalten, dass Gott ein gerechter Gott ist. Aber auch, dass die Maßstäbe, die wir vielleicht ansetzen an Gerechtigkeit, unser Verständnis von Gerechtigkeit nicht, bei weitem nicht dem Verständnis von Gerechtigkeit entspricht, das Gott hat. Und wir müssen anerkennen, dass wir eben die Geschöpfe sind und nicht der Schöpfer. Und das ist an der Stelle auch sehr klar, dass Gott uns da unseren Platz zuweist, uns das nicht alles erklärt, aber sagt, es ist so. Es ist so, weil ich Gott bin und du bist ein Mensch. Ja, ich bin der Schöpfer, du bist das Geschöpf. Und das stellt uns natürlich jetzt auch vor eine Herausforderung, für eine Wahl. Wir können dagegen rebellieren und sagen, Gott, das ist aber ungerecht. Oder wir können auf Gott vertrauen und darauf, dass er Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit ist, dass sein Wesen zu Gerechtigkeit ist. Und auch wenn wir das nicht begreifen können. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir auch uns unserer Begrenztheit da an der Stelle bewusst werden und das auch anerkennen, Gott als gerechten Gott anerkennen. Und es kann aber auch bei all dem, was an Leid passiert, ich war gestern nicht beim Frauenfrühstück dabei, aber ging es auch wieder um das Thema Leid. Ja? Dass es auch ein Trost ist für uns, dass wenn wir auch selber Leid erleben, wenn wir Leid sehen in der Welt, dass wir wissen dürfen, dass Gott gerecht ist und dass er Gerechtigkeit schaffen wird. Wir gehen einmal zur nächsten Frage. Inwiefern ist Esau für das Schicksal der Edomiter verantwortlich? Und wenn wir hier in 1. Mose 25 schauen, Vers 11 steht, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, also von Gott, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie aber auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Der nächste Hammer. Was bedeutet das denn jetzt? Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Das ist quasi dann in Paulus auch Bezug auf Maleachi. Was bedeutet das jetzt? Hat Esau jetzt gar keine Chance? Wir können zwei Dinge beobachten und ich glaube, da gibt es eine Spannung, die wir auch nicht auflösen können und da streiten sich auch Christen trefflich darüber, wie das zu sehen ist. Meine Meinung ist, wir können diese Spannung an der Stelle nicht komplett auflösen. Auf der einen Seite beruft Gott und verwirft, wen er will, nicht aufgrund von dem, was die Menschen tun, sondern weil er es so will. Das heißt aber auch, dass weder Jakob noch Esau sich etwas auf ihre Taten einbilden können. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so, dass es jetzt wie auf Schienen ist. Und es ist nicht egal, wie sich die Menschen verhalten. Und das Spannende ist auch tatsächlich, dass es eine Versöhnungsszene gibt zwischen Jakob und Esau. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber es gibt diese Versöhnung zwischen diesen beiden Brüdern. Ne? Also in dem Sinne ein Happy End. Ich denke, dass sich aber auch das, diese Aussage von Maleachi, Jakob aber habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst, in dem Kontext steht, dass Esau, von dem Video auch, was wir gesehen haben, dass Esau den Segen Gottes verachtet. Ja? Also dass er in diesem Moment den Segen Gottes für nichtig erklärt oder dass ihm der Segen Gottes so viel wert ist wie ein Linsengericht. Und ich glaube, das ist der Kernpunkt, dass die Geringschätzung und der Hochmut Esaus Gottes Segen gegenüber auch ein Merkmal sind für die Edomiter, die danach kommen, dass sie eben nicht auf Gottes Segen vertrauen, dass sie Gottes Segen geringschätzen und dass sie sogar feindselig dem Volk Gottes gegenüber stehen. Und das eben scheint sich auf dieses Volk Edom übertragen zu haben. Und Jakob auf der anderen Seite, auch als Träger der Verheißung, aber auf der anderen Seite eben auch derjenige, der dem Segen nachjagt. Und da denke ich, dass es nicht egal ist, wie wir uns verhalten, sondern wir haben die Möglichkeit, wir haben die Wahl zu sagen, Gott, ich will mich zu dir hinwenden. Ich will von dir, ich will deinen Segen empfangen. Und das ist eben dieser entscheidende Unterschied an der Stelle, auch an diesem Moment, wo sich Esau aktiv gegen den Segen Gottes entscheidet und der andere Moment, wo Jakob wirklich um diesen Segen kämpft, bis er ihn bekommt. Und das Interessante ist, dass man diese Gegensätze auch an anderer Stelle in der Bibel wiederfindet. Das heißt also bei Kain und bei Abel und auch bei Josef und seinen Brüdern. Nächste Frage. Was ist mit uns, die wir weder zu Edom noch zu Israel gehören? Dazu hat Paulus auch etwas zu sagen. Und zwar in Vers 24. Als solche hat er uns berufen, nicht allein aus dem Juden, sondern auch aus den Heiden. Also die Heiden ist an der Stelle ist ein Ausdruck für uns, alle diejenigen, die nicht zum Volk Israel gehören, die nicht zum auserwählten Volk gehören. Und das ist doch mal eine gute Zusage, das sind doch mal gute Nachrichten, dass auch wir dazu gehören können. Und das Spannende ist aber auch wieder, wenn wir auch ins Alte Testament gucken, das ist nicht nur eine Sache des Neuen Testamentes, auch im Alten Testament gibt es schon immer wieder Vorausschattungen und Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehören, der Abstammung nach, die aber trotzdem in das Volk Gottes aufgenommen werden. Und Hosea sagt es auch relativ schön in Hosea 2,25, und ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk, und es wird dir sagen, du bist mein Gott. Und das ist das Schöne, dass wir heute auch sagen können, du bist mein Gott. Obwohl wir nicht der Abstammungslinie Israels entstammen, dürfen wir zu Gott sagen, du bist unser Gott. Und was damals schon lange angekündigt hat, das hat sich eben in Jesus Christus vollendet. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Die letzte Frage, die müssen wir jetzt einmal switchen. Ist das Volk Israel so viel besser als das Volk Edom und alle anderen Völker? Ja, kann man ja auch sich die Frage stellen. Dazu sagt er in Vers 30, was sollen wir nun sagen, dass Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit streben, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben, dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wir müssen festhalten, und das wird hier auch beschrieben, dass auch das Volk Israel ohne den Glauben an Gott genauso verloren ist wie das Volk Edom und jedes andere Volk dieser Erde. Und Jakob wird uns eben ja auch als, und auch in der Folge, auch das Volk Israel wird uns ja auch als ein Mensch beziehungsweise ein Volk mit allen möglichen Schwächen vorgestellt, ja, beziehungsweise auch ein Volk, das sehr, sehr viel falsch macht, wenn wir in das Alte Testament gucken. Und der entscheidende Unterschied ist wieder, dass Jakob den Segen Gottes sucht und Esau eben nicht. Und Paulus schreibt es eben hier, dass wir die Gerechtigkeit aus Werken, also aus dem, was wir tun, niemals erlangen können, sondern worum geht es? Vers 30, die Gerechtigkeit aus Glauben. Und das ist das, worauf es letztendlich ankommt. Die Gerechtigkeit von Gott, die kommt durch die Erkenntnis, dass wir vor Gott eben durch unsere Taten nicht gerecht werden können. Und dadurch, dass wir uns zu Gott hinwenden und seine Gnade in Anspruch nehmen. Und diese Gnade, die können wir in Anspruch nehmen, weil Jesus stellvertretend für uns diese Schuld getragen hat. Das heißt, nicht durch unsere Taten, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und das ist auch der Glaube, den Gott schenkt. Und sein Erlösungswerk am Kreuz können wir gerecht vor Gott stehen. Amen. Ich würde gerne noch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Du siehst auch, wie es uns herausfordert. Und ich bitte dich, dass wir es wirklich richtig verstehen dürfen, dass du uns immer wieder zeigst und es uns offenbarst, ja, was es uns zu sagen hat. Ich danke dir aber auch dafür, dass die Botschaft vom Kreuz, dass die Botschaft der Gerechtigkeit aus Glauben, dass sie so klar hervorsticht aus der Bibel, dass wir uns darüber nicht fragen müssen, ob es jetzt so ist oder nicht. Ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit wir leben können, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Danke, Herr, dass du ein gerechter Gott bist, aber ich danke dir auch so sehr, dass du ein gnädiger Gott bist, der uns annimmt, wenn wir uns zu dir hinwenden. Amen.